Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
US-Präsident Barack Obama hat sich deutlich gegen den illegalen Siedlungsbau im Westjordanland und in Ostjerusalem geäußert. Diese Haltung hat insbesondere Jüdinnen und Juden in den USA brüskiert. Ein Stimmungsbericht von Sabine Müller.
Es gab einmal eine Zeit, da waren große Teile der amerikanisch-jüdischen Gemeinde regelrecht verliebt in Barack Obama. Er wird der erste jüdische US-Präsident, hieß es augenzwinkernd, nachdem Obama als Kandidat der Demokraten nominiert worden war. In Chicago kannte man den linksliberalen Politiker als Mann, der immer ein enges Verhältnis zur progressiven jüdischen Gemeinde pflegte, der gute Freunde hatte im jüdischen Establishment der Stadt. Einige von ihnen sind jetzt übrigens seine engsten Berater im Weißen Haus. Aber schon im Wahlkampf kamen kritische Fragen zu Obamas Verhältnis zu den Juden und Israel auf. Es gab Gerüchte, Obama habe aufgrund seines familiären Hintergrunds, Stichwort Zweitname Hussein, ein Problem mit jüdischen Wählern. Außerdem munkelte man, einige seiner Mitarbeiter seien ausgesprochen pro-palästinensisch eingestellt. Als dann noch ein befreundeter Pastor der Obama-Familie mit antisemitischen Äußerungen auffiel, gingen seine jüdischen Unterstützer per Videobotschaft in die Offensive.
Ich bin bestürzt, wenn sein Engagement für jüdische Belange und für Israel in Frage gestellt wird.
Hört nicht darauf, was andere in seine Worte hineininterpretieren. Hört darauf, was er sagt.
Befürchtungen, dass die jüdische Gemeinde den demokratischen Kandidaten nicht unterstützen würde, erwiesen sich als haltlos. Am 4. November 2008 stimmten 78% der jüdischen Amerikaner für Obama. 8 Monate später sind die Flitterwochen vorbei. Im Internet machen sich viele wütende Blogger Luft. Einer schreibt, Kandidat Obama hat Israel die Hand ausgestreckt, der Präsident Obama streckt den Mittelfinger aus. Aber nicht nur die Basis ist enttäuscht von ihrem Präsidenten. Auch führende Vertreter der jüdischen Gemeinde sind verärgert, weil Obama gegenüber Israel eine harte Linie fährt und kein Blatt vor den Mund nimmt. Hinter verschlossenen Türen und vor der Presse. So fand er nach dem Treffen mit Israels Premierminister Netanyahu im Weißen Haus Mitte Mai deutliche Worte.
In der Siedlungsfrage muss es Fortschritte geben. Der Siedlungsbau muss gestoppt werden. Ich weiß, dass das ein schwieriges Thema ist, aber es ist wichtig und muss angesprochen werden.
Bei diesem neuen Ton haben viele in der jüdisch-amerikanischen Gemeinde schwer geschluckt. Und dann hielt der Präsident im Juni in Kairo auch noch eine große Rede an die muslimische Welt, machte aber keinen Besuch in Jerusalem. Als Obama sich Mitte Juli im Weißen Haus mit führenden Vertretern jüdischer Organisationen traf, waren die Differenzen offensichtlich. Fortschritte im Nahostkonflikt kann es nur geben, wenn zwischen die USA und Israel kein Blatt passt, sagten Teilnehmer. Obamas Antwort: In den vergangenen 8 Jahren hat kein Blatt zwischen die USA und Israel gepasst, aber Fortschritte gab es keine. Dann versicherte der US-Präsident seine klare Unterstützung für Israel und bat die Teilnehmer, seinem neuen Ansatz Zeit zu geben. Alle, die sich hinterher äußerten, taten das relativ positiv. Knapp 2 Wochen später ist auf den Webseiten amerikanisch-jüdischer Organisationen von einem großen Riss in Obamas Unterstützerbasis die Rede. Und diese Schlagzeile macht sich an einem Mann fest. Alan Soloff, ein alter Freund des Präsidenten aus Chicagoer Zeiten und Vorsitzender der Dachorganisation jüdischer Gruppen in den USA. In dieser Funktion hat Soloff einen kritischen Text geschrieben, in dem er sich klar gegen Obamas Forderung stellt, alle Siedlungsprojekte in Ostjerusalem einzustellen. Außerdem zeigt er sich beunruhigt, die Obama-Regierung sei immer schnell dabei, gegen den Abriss illegaler arabischer Bauten in Ostjerusalem zu protestieren. Dass ein bisher glühender Obama-Verehrer und guter Freund des Präsidenten derart offene Worte findet, ist für viele wütende Blogger im Internet der endgültige Beweis für ihre Theorie, dass Barack Hussein Obama ein Antisemit und ein Feind Israels ist.
Der Beitrag von Sabine Müller. Thank you. Und nun in die Schweiz. Scharenweise strömen Touristinnen und Touristen ins Kloster in Müstair im Münstertal. Menschen aus der ganzen Welt bewundern im Kloster, das zum UNESCO-Welterbe gehört, mittelalterliche Fresken, den renovierten Turm oder das Museum, das vom Wirken der Benediktiner-Nonnen erzählt. Heute leben nur noch 12 Nonnen im Kloster. Die einzige Einheimische hinter den Klostermauern ist Schwester Domenica. Sarah Hauschild hatte die seltene Gelegenheit, im geschlossenen Kloster die Münstertalerin zu besuchen. Entstanden ist das Porträt einer Braut Jesu, die sich vor 40 Jahren für ein Leben mit Gott entschieden hat.
Sie haben nur Drasel.
In ihrem schwarzen Gewand weiß nur der Halskragen und die Haube unter der Kopfbedeckung huscht Schwester Domenica flüsternd durch lange Gänge. Ein paar Kerzen werfen Schatten auf weiße Wände. Über eine Holztreppe steigt die Nonne hoch zur Empore der karolingischen Klosterkirche. Hier treffen sich die 12 Benediktinernonnen jeden Morgen vor Sonnenaufgang zum ersten Gebet.
Wenn man ins Kloster will, dann muss man dazu berufen sein. Freude am religiösen Leben, Freude am Gemeinschaftsleben, aber vor allem Freude an Gott und auch den Draht suchen zu Gott. Und er muss uns zum Du werden und einfach zu dem ganz liebsten Wesen, wo man kennt.
Bereits als 17-jähriges Mädchen möchte Domenica de Thomas ins Kloster. Die Eltern sind dagegen, erst müsse sie einen Beruf haben. Die Münstertalerin wird Kindergärtnerin, lebt eine Zeit lang in der Stadt, geht zum Tanz, hat auch einmal eine Liebschaft. Dann ein Schicksalsschlag, der jüngere Bruder stirbt bei einem Unfall. Schwester Domenica hadert mit Gott, sehnt sich jedoch auch nach ihm. Sein Ruf sei immer stärker geworden, der Weg ins Kloster unausweichlich. Als 25-jährige junge Frau wird Domenica zur Sor, zur Schwester Domenica. Sie zieht ins geschlossene Kloster. Kontakt zur Außenwelt hat sie nur noch als Kindergärtnerin. Der Klosterkindergarten ist auch der Dorfkindergarten. Heute ist Schwester Domenica pensioniert. Ora il lavora gehört jedoch weiterhin zum Alltag. Nach Morgengebet, Frühstück, einer kurzen Meditation und der ersten Messe öffnet Schwester Domenica, sie ist auch Organistin, den Deckel der Kirchenorgel. Sie muss die Choräle für die Messe des nächsten Tages anschauen.
Tutta qua. Verleih uns Frieden.
Ein Lied in Moll muss Schwester Domenica üben. Nicht ganz einfach sei dies, sagt sie in ihrer Muttersprache romanisch. Jedoch funkeln ihre braunen Augen schelmisch, als sie erleichtert bemerkt, dass das Lied ja nur eine Strophe habe.
Alla bene strofa, ma già fortuna la bene. Ja, non hai niente quelle canzoni in Moll.
Diese Lieder in Moll möge sie nicht. Sie seien so traurig. Auch übe sie nicht sehr fleißig. Bach sei daher zu schwierig. Lieber spiele sie eigene Melodien.
Und am liebsten spiele ich einfach für mich allein. Das heisst, ich bin in der Kirche und sonst ist niemand drin. Das schaue ich schon zuerst um, ob niemand drin ist. Und dann fange ich an zu spielen, dann bin ich ganz frei. Dann weiss ich so, jetzt spiele ich nur für mich und für Gott oder für Gott und für mich. Und er tut ja nie schimpfen, wenn er auf falsche Töne hören muss.
Nach dem täglichen Orgelspiel erledigt die 65-jährige Nonne Büroarbeiten für die Priorin. Sie übersetzt religiöse Texte und Lieder ins Romanische. An langen Wintertagen wird gestickt. Jetzt im Sommer gibt es viel Arbeit im klösterlichen Biogarten. Zusammen pflücken die Nonnen Himbeeren und Bohnen. Und manchmal, bevor Schwester Domenica von der Arbeit zum nächsten Gebet eilt, bleibt sie im Osttrakt des Klosters vor einem kleinen kreuzförmigen Fenster stehen. Sie schaut runter zum Friedhof, weiter weg die grünen Berge des Südtirols, ganz nah, nur wenige Meter neben der Klostermauer, das Elternhaus. Erinnerungen werden wach.
Ich habe einmal meine Eltern gesehen, sie sind Bauern gewesen und sie müssen den Kühen nachrennen, die gelben Kühe sind ihnen ab. Und ich wäre ganz gern gegangen, meinen Eltern helfen mit diesen Kühen. Aber ich habe gedacht, ich darf ja nicht, ich darf ja nicht. Und dort ist es mir so zum Bewusstsein gekommen, da ist mir ja fast wie angekettet. Und nachher habe ich das aber der Oberin gesagt, ja, hätte ich jetzt dürfen gehen helfen. Dann sagt die Oberin, ja natürlich, zuerst kommt die Liebe und dann das Gesetz.
Sagt's und huscht dann zum nächsten Gebet. Bis zum Abend sind es 9 Fixpunkte für Gebet, Meditation, religiöse Lesungen. Alles geschieht im Stillen, geredet wird nur in der Kaffeepause und in der halben Stunde vor dem Nachtgebet. Natürlich, sagt Schwester Domenica dazu, manchmal sei die Berufung eine Prüfung, jedoch lohnend, das Paradies fassbar und nah.
Das ist eine Welt wie diese Welt, aber nicht materiell, vielleicht aus lauter Licht und Farbe und Freude. Und natürlich sind dort ganz schöne, liebe Wesen. Und natürlich gibt es dort auch eine Kommunikation mit denen und Freundschaften und alles, was da, was uns auf dieser Welt so viel gesagt hat, so viel gegeben hat. Und so schön war wie die Natur, die Berge, das Meer und See. Das alles gibt's. Aber natürlich noch viel, viel schöner. Da hat alles so ein bisschen eine Ecke ab oder einen Haken oder so. Und dort ist alles einfach hundertprozentig schön.
Die Benediktiner-Nonne Schwester Domenica vom Kloster Müstair, porträtiert von Sarah Hauschild. Sie hören Blickpunkt Religion. Wir kommen zu weiteren Meldungen aus Kirchen und Religionen. Heute von und mit Judith Wipfler.
13.000 Menschen kamen, um den Dalai Lama zu sehen. Diese Woche besuchte das geistliche Oberhaupt der Tibeter Genf und Lausanne. Neben religiösen Zeremonien und Lehrstunden stand auch eine geschlossene Tagung auf dem Programm. 100 tibetische und chinesische Intellektuelle suchten im Beisein des Dalai Lama nach Wegen der Verständigung und Versöhnung zwischen Chinesen und Tibetern. Der Dalai Lama glaubt, dass im Dialog mit chinesischen Intellektuellen eine schnellere Annäherung möglich sei als mit Staatsbeamten. Ermöglicht wurde dieses Zusammentreffen in der Schweiz von der niederländischen International Fellowship for Reconciliation und der Schweizerisch-Tibetischen Freundschaftsvereinigung. Der islamistischen Gewalt in Nigeria sind bei den jüngsten Unruhen auch 13 Kirchen zum Opfer gefallen. Mindestens 800 Menschen wurden bereits ermordet. Laut Samuel Kobia, dem Generalsekretär des Weltkirchenrats in Genf, handle es sich bei den Unruhen aber nicht primär um einen religiösen Konflikt. Vielmehr seien Armut, Korruption und politische Unsicherheit Gründe für die Gewalt. Kobia fordert Nigerias Regierung dringend auf, die Taten zu ahnden und endlich für Sicherheit zu sorgen. Nigerias Norden wird von Islamisten dominiert, hier gilt auch die Scharia, während der Süden des Landes christlich ist. Die zweite Auslandsreise des neuen russischen Patriarchen Kyrill war spannend und angespannt. Sein Aufenthalt in der Ukraine, wo gleich 3 verschiedene orthodoxe Kirchen miteinander konkurrieren, war von Protesten und Drohungen gegen ihn begleitet. Nationalistische Ukrainer wünschen keine Einmischung seitens der russischen Kirche, die ihrerseits aber auch Wurzeln in der Ukraine hat. In zahlreichen Ansprachen geißelte Kyrill den westlichen Liberalismus. Die postmoderne Kultur kenne kein Gut und Böse mehr und gehe der Apokalypse entgegen. Dies beweise etwa die Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften in Westeuropa, meint der russische Patriarch. Dass die Gletscher wieder wachsen. Dafür wollen einige Walliser künftig beten dürfen. Dazu erbitten sie jetzt die Erlaubnis von Papst Benedikt, denn die Dörfer Fierscher Tal und Viersch haben vor 331 Jahren ein Katastrophengelübde abgelegt, wonach sie von nun an tugendhaft leben und inständig gegen das Wachstum des Aletschgletschers beten wollen. Damals hatte der wachsende Gletscher das Leben in den Dörfern bedroht. Heute aber geht die Bedrohung vom schmelzenden Gletscher aus. Die Erlaubnis zur Abänderung des Gelübdes wollen die Gläubigen bereits diesen Herbst persönlich bei Papst Benedikt in Rom einholen. Das Gelübnis zum tugendhaften Leben soll dabei freilich unangetastet bleiben.
Judith Wipfler mit den Kurzmeldungen. Unser Religionsmagazin Blickpunkt können Sie neu auch im Internet nachhören und podcasten, und zwar auf deris2.ch. Dort finden Sie dann auch weitere Hinweise zu unseren Sendungen. Die Redaktion dieses Morgens besorgte Katrin Uelci.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.